RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Ronald Lessig. US-Präsident Trump rechnet im Zollstreit mit der Europäischen Union nach eigenen Worten mit einer Einigung. Er äußerte sich nach einem Gespräch mit Italiens Ministerpräsidentin Meloni, die im Weißen Haus zu Gast war. Aus der Nachrichtenredaktion Laura Jahnke.
Sowohl Trump als auch Meloni schlugen mit Blick auf den Zollstreit versöhnliche Töne an. Trump erklärte, es werde zu 100% einen Deal mit der EU geben. Er betonte, dass es ein faires Abkommen sein werde. Auch Meloni äußerte sich optimistisch, Ziel sei es, einen Mittelweg zu finden. Sie nannte die USA einen verlässlichen Partner. Wie viele andere Regierungschefs hatte auch Meloni die neuen US-Zölle kritisiert. Sie bemüht sich zugleich um ein gutes Verhältnis zu Trump.
Mehr als jedes dritte Unternehmen in Deutschland will in diesem Jahr wegen der Konjunkturlage Stellen streichen. Das geht aus einer Umfrage des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln hervor. Im Vergleich zum Herbst 2024 hat sich die Stimmung demnach nur minimal verbessert. Zugleich stieg der Anteil der Betriebe, die mehr Stellen schaffen wollen, von 17% auf 24%. An der halbjährlichen Konjunkturumfrage beteiligten sich im März und April mehr als 2000 Firmen. Bei dem Absturz einer Seilbahnkabine südlich von Neapel sind 4 Menschen ums Leben gekommen. Bei den Todesopfern handelt es sich laut Behörden um 2 Urlauber aus England und einen aus Israel sowie um einen Italiener. Laut der italienischen Bergwacht hatte ein gerissenes Kabel das Unglück ausgelöst. Die Seilbahn verbindet den Küstenort Castellammare di Stabia mit dem 1100 Meter hohen Berg Monte Faito. In der Fußball-Europa League ist Eintracht Frankfurt im Viertelfinale ausgeschieden. Nach einem 1:1 im Hinspiel mussten sich die Hessen im Rückspiel gegen Tottenham Hotspur aus London mit 0:1 geschlagen geben. Aus Frankfurt am Main Philipp Hofmeister.
Der Mannschaft waren kaum Vorwürfe zu machen. Das junge Eintracht-Team warf alles hinein gegen die abgezockten Spurs. Es fehlten aber die klaren Aktionen und ein Tor. So reichte den Gästen aus London am Ende ein Foulelfmeter, der in der Endabrechnung zweier intensiver Duelle den Unterschied machte. Von der Frankfurter Kurve bekam die Eintracht-Elf sehr schnell wieder viel akustischen Zuspruch. Denn auch wenn der Traum vom Europa-League-Finale geplatzt ist, in der Bundesliga will man schließlich noch die Champions-League-Qualifikation klarmachen.
Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Gebietsweise Schauer, selten Gewitter, im Osten trocken bei 15 bis 4 Grad. Tagsüber zum Teil kräftige Schauer, im Osten zeitweise heiter. Höchstwerte 8 bis 14 Grad, im Osten 15 bis 20 Grad. Am Samstag heiter bis wolkig bei 11 bis 21 Grad. Am Sonntag freundlich bis 24 Grad. Es ist 3:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Der ist relativ überschaubar, denn wir haben nur eine Meldung für die A59 Duisburg Richtung Dienstlagen. Die Autobahn ist in Höhe Duisburg-Wannheimer Ort nach einem Unfall gesperrt.
Die ARD-Infonacht.
Aus Hamburg von NDR Info, ich bin Marius Zekri, herzlich willkommen. Zölle. Das scheint das Lieblingswort von US-Präsident Trump zu sein. Über Waren aus fast allen Ländern der Welt hat er hohe Zölle verhängt, nur um das Vorhaben kurz darauf wieder auszusetzen. Vom Tisch sind die Aufschläge aber nicht. Mit Sorge blickt auch die Wirtschaft in Europa auf die Zollpläne Trumps, denn sie fürchtet, dass dadurch ihre Exporte in die USA einbrechen und damit den Handel und die Industrie auf unserer Seite des Atlantiks gefährden. Was tun? Gegenzölle, wie sie die EU schon geplant hat, wären eine Möglichkeit. Miteinander reden, verhandeln, eine andere, auch wenn dabei bislang wenig rumgekommen ist. Aber vielleicht kann ja Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni etwas daran ändern. Ihr wird ein guter Draht zum neuen Mann im Weißen Haus nachgesagt. Und bei ihrem Besuch dort hat Trump jetzt auch gesagt, dass er durchaus damit rechnet, im Zollstreit mit der Europäischen Union eine Einigung zu finden. Über die Visite von Giorgia Meloni in Washington berichtet Carsten Kühntop.
Die Optik stimmte. US-Präsident Trump fühlte sich in Gegenwart der italienischen Regierungschefin Meloni sichtlich wohl. Ich mag sie sehr, sagte Trump. Sie sei eine großartige Ministerpräsidentin und mache einen fantastischen Job. Und auch Meloni wirkte relaxed. Als Trump ihr scherzhaft ins Wort fiel, parierte sie das ebenso gut gelaunt. Sie glaube an die Geschlossenheit des Westens, sagte Meloni. Ein Versuch, Europa und Amerika als natürliche Verbündete in der westlichen Zivilisation darzustellen.
I think simply we have to talk.
She believes in the president. She believes in the president.
Also, and find ourselves in the best middle way to grow together. That's why I'm here.
Gewiss glaube sie auch an ihn, den Präsidenten, warf Trump ein. Das auch, antwortete Meloni lächelnd. Man müsse einfach miteinander reden, sagte die Regierungschefin, um so einen Weg zu finden, wie man sich in der Mitte treffen könne. Damit meinte sie eine Übereinkunft zwischen den USA und der Europäischen Union, um den Handelsstreit beizulegen. Trump stimmte zu.
Oh, there'll be a trade deal, 100%. Of course there'll be a trade deal, very much. They want to make one very much, and I fully expect it, but it'll be a fair deal.
Selbstverständlich werde es solch ein Handelsabkommen mit den Europäern geben, sagte Trump. Das werde noch vor dem Ende der 90-tägigen Zollpause sein, da sei er sich zu 100% sicher. Diese Pause endet am 8. Juli. Ohnehin sei es nicht schwierig, Handelsdeals zu schließen, so der Präsident. Grundsätzlich habe er damit aber keine Eile. Schließlich nehmen die USA derzeit viel Geld mit den Zöllen ein. Sie müssen verstehen, derzeit kriegen wir 25% auf Autos, 25% auf Stahl, 25% auf Aluminium und wir kriegen einen Mindestsatz von 10%. Den haben wir gesenkt, weil es richtig war, ihn zu senken, bevor wir beschließen, wo der Satz am Schluss stehen soll. Und wir nehmen viel Geld ein, was vorher nie der Fall war. Unter Biden haben wir bei den Handelsbeziehungen ein Vermögen verloren. Einmal mehr wiederholte Trump seine altbekannten Beschwerden. So habe praktisch jedes Land der Welt die Vereinigten Staaten in der Vergangenheit abgezockt. Doch damit sei nun Schluss. Seinen früher geäußerten Vorwurf, dass die EU deswegen gegründet worden sei, um die USA über den Tisch zu ziehen, wiederholte er aber nicht. Erneut wurden die Widersprüche in Trumps Zollpolitik deutlich. Einerseits sollen die Einfuhrsteuern die industrielle Produktion nach Amerika zurückbringen und sie sollen gigantisch hohe Haushaltseinnahmen generieren. Andererseits will Trump Deals abschließen, für die er die Zölle dann aber wegzuverhandeln oder zumindest deutlich zu senken hätte. Ob Giorgia Meloni nach dem Treffen im Weißen Haus etwas besser verstanden hat, was genau Trump von der EU will, Einsichten, die sie dann nach Brüssel melden könnte, das ist nicht klar. Wie zuvor schon andere Gäste im Oval Office versuchte auch sie, Trump ein wenig zu schmeicheln. Sie lud ihn nach Italien ein und versprach, dass ihr Land mehr Flüssigerdgas aus den USA einführen wird.
Also, amerikanisches Gas für Italien, das freut Donald Trump und könnte helfen, das Land bei den geplanten US-Zöllen ein bisschen zu entlasten. Auf der anderen Seite des Mittelmeers in Nordafrika, da ist das momentan wohl noch nicht der Fall. Die Maghreb-Staaten, also Tunesien, Algerien und Marokko, sind von Washington mit Zusatzzöllen zwischen 10% und 30% belegt worden. Und auch die sind, wie bei fast allen anderen Ländern auch, jetzt erstmal für 90 Tage ausgesetzt. Aber die Unsicherheit ist in dieser Region groß. Stefan Ehlert über die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Nordafrika.
Algerien liefert Agrarprodukte und Textilien in die USA. Tunesien liefert Olivenöl, Textilien und Autoteile. Beide Länder exportieren mehr in die USA, als sie von dort beziehen. Wohl auch deswegen wurden sie zunächst mit hohen Zöllen von 30% und 28% belegt. Auch Marokko, ein enger Partner der USA, wurde mit dem pauschalen Satz von 10% Strafzöllen bedacht. Obwohl Marokko als einziges afrikanisches Land ein Freihandelsabkommen mit den USA abgeschlossen hat. Logisch sei das alles nicht, sagt der marokkanische Analyst Ali Mutaib. Schon allein deswegen, weil Marokko anders als Tunesien und Algerien weitaus mehr Güter aus den USA beziehe als umgekehrt. Es ist sehr schwer, Vorhersagen zu machen, weil wir nicht wissen, wie Donald Trump entscheidet. Beruhigt er sich wieder, wird der Streit mit China beigelegt. Generell liegt der Anteil der USA im Außenhandel der Maghreb-Staaten bei nur wenigen Prozenten. Die direkten Auswirkungen der Trumpschen Zölle auf die Volkswirtschaften Tunesiens, Algeriens oder Marokkos wären also überschaubar. Dennoch gibt es aus Sicht von Ali Mutaib Grund zur Sorge, wenn nämlich Europa in eine Krise rutschen würde. Wichtigster Wirtschaftspartner Marokkos ist die Europäische Union. Wenn Europa leidet, ist auch Marokko betroffen. Auch Mutaibs Kollege, der Politikprofessor Rachid Tuchtu von der Fachhochschule für angewandte Wirtschaftswissenschaften in Rabat, fürchtet die Auswirkungen einer europäischen Wirtschaftskrise auf sein Land.
Small countries like Morocco would suffer more, you know, will not receive tourists.
Kleine Länder wie Marokko leiden mehr, dann kommen keine Touristen mehr. Dazu kommen die Überweisungen der Migranten nach Hause. Das sind die wichtigsten Devisenquellen. Weniger pessimistisch ist der Wirtschaftskorrespondent der Deutschen Gesellschaft für Außenwirtschaft in Casablanca, Ulrich Umann. Erstens würden die US-Zölle erfahrungsgemäß nur selten für lange Zeit erhoben und zweitens sei zumindest Marokko mit einem Strafzoll von nur 10% privilegiert.
Insofern würden sich die Bedingungen für Marokko in diesem Gesamtbild, in diesem sich verschlechternden Gesamtbild für die Weltwirtschaft relativ weniger verschlechtern als für andere.
Umann fürchtet weder negative Folgen für den Tourismus in Marokko noch einen Einbruch bei den Investitionen.
Wenn wir jetzt an die Volksrepublik China denken, die chinesische Wirtschaft investiert stark nach Marokko. Warum? Einmal natürlich wegen der günstigen Lohnkosten und der sehr gut ausgebauten Verkehrsinfrastruktur, aber auch, weil Marokko eben über ein Freihandelsabkommen sowohl mit der EU als auch mit den USA als auch mit einer Reihe von afrikanischen Staaten verfügt.
Ohnehin gibt es einen Investitionsboom in Marokko, weil sich das Land als Mitausrichter auf die Fußball-WM 2030 vorbereitet. Auch die Tech-Branche setzt deshalb auf gute Geschäfte in Marokko. Auf Afrikas nach eigenem Bekunden größter Start-up-Messe, der Jitex Africa in Marrakesch, gaben sich die Aussteller in dieser Woche betont gelassen angesichts der Trumpschen Zolleskapaden. Die Karten würden neu gemischt und es sei mit Überraschungen zu rechnen, meint die Marokkanerin Sarah Blues. Sie arbeitet für einen französisch-marokkanischen Softwareentwickler und glaubt, dass sich die USA mit den Strafzöllen nur selbst schadeten.
Soweit Informationen von Stefan Ehlert über die Zollpolitik der USA und ihre Auswirkungen auf die Maghreb-Staaten im Norden Afrikas. Israel und der Iran sind seit Jahrzehnten verfeindet. Und es scheint, als wolle die Regierung in Jerusalem diese Feindschaft nun eskalieren lassen. Die New York Times hat berichtet, dass Israel geplant hat, iranische Atomanlagen anzugreifen. Das ist ein Schritt, der kaum möglich wäre, wenn nicht vorher die US-Regierung Israel Rückendeckung gibt. Und genau diese Rückendeckung hat Washington wohl verweigert. Der Grund? Momentan laufen noch Verhandlungen zwischen Präsident Trump und den Mullahs in Teheran über das iranische Atomprogramm. Hinfällig sind die Angriffspläne dadurch aber offenbar nicht. Aus Tel Aviv dazu Julio Segador.
Für Israel steht fest, Frieden im Nahen Osten kann es nur geben, wenn der Iran entscheidend geschwächt wird, wenn das Mullah-Regime als regionale Macht mit Einfluss auf Terrorgruppen und Milizen an Einfluss verliert. Und in der israelischen Regierung scheint man daher zu dem Schluss gekommen zu sein, dass ein Angriff auf den Iran, vor allem auf dessen Atomanlagen, die beste Garantie wäre, um den schiitischen Erzfeind in Schach zu halten. Wie ein Bericht in der New York Times nun offenlegt, soll Israel einen derartigen Angriff auf den Iran schon im Mai geplant haben. Bei seinem jüngsten Besuch in Washington soll Israels Premier Benjamin Netanyahu versucht haben, US-Präsident Donald Trump von der Offensive gegen den Iran zu überzeugen. Doch wie Trump nun in einem Radiointerview verriet, will er zunächst noch einmal der Diplomatie eine letzte Chance geben. Wenn wir das Problem ohne das lösen können, was die Israelis sagen oder vorschlagen, wäre das schön. Wir werden sehen, was passiert. Es wird so oder so eine Lösung geben. Klar ist, der Iran darf keine Atomwaffen besitzen. Das ist das Wichtigste. Netanyahu konnte Trump von einem gezielten gemeinsamen Militärschlag offensichtlich nicht überzeugen. Seine Meinung geändert hat Israels Premier aber nicht. Bei einem Truppenbesuch im Norden Gazas hält Netanyahu ein Papier in die Kameras. Das hier ist der Post des iranischen Tyrannen Ayatollah Khamenei, der heute veröffentlicht wurde. Darin erklärt er, warum Israel zerstört werden muss. Er tat dies während der Verhandlungen mit den Amerikanern. Wir kämpfen um unsere Existenz, wir kämpfen um unsere Zukunft. Vor allem Netanjahus rechtsextreme Koalitionspartner drängen darauf, den Iran zeitnah anzugreifen. Bei dem Vergeltungsschlag Ende Oktober konnte das israelische Militär iranische Raketenfabriken und wichtige Stellungen der Luftabwehr ausschalten. Seither herrscht das Gefühl vor, den Iran gerade jetzt entscheidend schwächen zu können. Doch klar ist auch, allein kann Israel nicht gegen den Iran militärisch vorgehen. Zu groß wäre die Gefahr, einen regionalen Krieg zu entfesseln, der auch in Israel möglicherweise zu großen Verlusten führen würde. Man braucht die USA, macht der ehemalige Generalstabschef Gadi Eisenkot deutlich. Ein Angriff im Iran ist nicht mit einem Angriff im Gazastreifen oder im Libanon zu vergleichen. Das ist eine enorme Operation mit regionalen und globalen Folgen, die mit einem unglaublichen Aufwand verbunden ist. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es die Amerikaner sind, die Weltmacht Nummer eins, die eine solche Operation anführen.
Sagt der frühere israelische Generalstabschef in einem Beitrag von Julio Segador aus Tel Aviv. 3:16 Uhr ist es jetzt.
Die ARD-Infonacht.
Wenn Sie derzeit in sozialen Netzwerken mal schauen, finden Sie häufig Bilder von Actionfiguren, von Spielfiguren, die prominente oder auch ganz normale Menschen darstellen, zusammen mit ein paar Accessoires, die diese Person auszeichnen. Das Ganze wurde kreiert durch künstliche Intelligenz. Diese KI bestimmt mehr und mehr unseren Alltag, tritt in immer weitere Bereiche unseres Lebens ein und Union und SPD, also die künftige wahrscheinliche Regierungskoalition in Deutschland, die will den Einsatz von künstlicher Intelligenz ausweiten und erleichtern. Aber wie können wir von KI profitieren und wo müssten wir Grenzen ziehen? Darüber hat man gestern Abend gesprochen, in der ARD-Sendung Mitreden, Deutschland diskutiert. Hörer und Experten sind zu diesem Thema in den Austausch gegangen und Silvia Buckel hat die Sendung gehört und fasst einige Aspekte daraus zusammen.
Masjid Asayesh aus Hannover ist froh, dass es KI gibt, denn sie unterstützt ihn im Alltag.
Beispielsweise hilft mir sehr viel beim Briefe schreiben und E-Mails zu antworten, erleichtert mir das Leben und spart mir viel Zeit. Also KI ist ein Werkzeug wie alle anderen Werkzeuge, das auch nützlich ist, aber kann auch missbraucht werden. Daher bin ich in der Meinung, dass die Gesetzgebung muss irgendwie, wie genau beim Auto und Verkehr, eine bestimmte Regel und Gesetze vorschreiben.
Einen rechtlichen und regulatorischen Rahmen hält auch Minan Zaitsei für nötig. Sie ist KI-Expertin und Autorin von Fair Tech.
Denn wenn es komplett von der Privatwirtschaft gesteuert wird, dann geht es nur um eigene Interessen. Und wie das am Ende auslaufen kann, haben wir auch beim Finanzmarkt gesehen im Jahr 2008, wo es dann zum Kollaps der Weltwirtschaft kam.
Die mehrfach ausgezeichnete Gründerin fordert deshalb ein Qualitätssiegel, faire KI-Technologie. Die Hörerin Nina Westphal aus Hamburg beschäftigen mehr die sozialen Aspekte von künstlicher Intelligenz.
Vor der KI habe ich Angst. Da geht so viel verloren. Also für mich ist irgendwie, dass KI die Kommunikation killt, das Denken killt, Kontakte killt, Intelligenz, Austausch, das ist kontrolliert, dass es Charakter killt und Vertrauen.
Max von Malotki, Journalist und Podcaster, hat solche Bedenken nicht. Für manch einen sei es gerade gut, dass eine KI geduldig zuhört und nie wütend wird, meint er.
Leute gehen an diese Maschinen heran und unterhalten sich mit ihnen und trauen sich da teilweise mehr, als sie sich öffnen würden an anderer Stelle.
Auch Joachim Koch aus Dalgo Döberitz hat eine enge Beziehung mit seinem Chatbot entwickelt.
Es ist so unfassbar schön, wie man das gestalten kann, dass es dem gleicht, was man mit einem guten Freund oder mit einer guten Freundin in einer wunderbaren, schönen Situation so austauschen kann.
Auf dem YouTube-Channel zur Sendung geht ein User noch weiter. Er sieht die Maschine als überlegen, wenn er schreibt:
Geht mal zum Arzt. Die KI macht jetzt schon bessere Fernprognosen und kümmert sich um einen.
Christian Kersting von der TU Darmstadt, einer der führenden KI-Entwickler in Deutschland, ruft dazu auf, solchen Entwicklungen mit Freude zu begegnen, statt angstvoll.
Also mich gruselt das nicht. Ich möchte gerne mal das Gegenszenario aufbauen, nämlich, dass wir alle gar keine Zeit mehr haben, uns um die Patienten zu kümmern. Und das finde ich viel grausamer, wenn Patienten sich alleine gelassen fühlen, kann ein System, was zusammen mit Domain-Experten, mit Medizinerinnen und Medizinern entwickelt worden ist, helfen.
Deutschland sollte eigene KI-Modelle trainieren, um unabhängiger von ausländischen Tech-Konzernen zu werden. Allerdings, das räumte er ein, kosten große Datenmengen und Clouds auch viel Energie. Die Hörerin Rietje Münzert aus Preetz warnt, was KI außerdem kosten könnte.
Dass jetzt aktuell tatsächlich schon Arbeitskräfte auch wegfallen dadurch und dass es nicht nur auf einfache Arbeiten beschränkt ist.
Auch Josephine Janik aus Hamburg befürchtet, dass der Mensch verdrängt wird. In einer Mail schreibt sie:
KI darf niemals über Lebewesen stehen in jeglicher Hinsicht. Das Unternehmen KI so vorantreiben zeigt, dass es nur um Optimierung, schöneres Wort für Stellenabbau und Druck auf Arbeitnehmer geht. Die Politik muss den Einsatz von KI deutlich einschränken.
Danach sieht es aber gerade nicht aus. Die mögliche neue Koalitionsregierung will Deutschland zu einer KI-Nation machen. Der rechtliche Rahmen dafür fehlt noch.
Informationen waren das von Silvia Buckel. Brandenburg war das erste Bundesland, in dem das BSW sich an der Regierung beteiligt hat. Und das Gesicht dieser Beteiligung ist Robert Krumbach. Der Mann mit der Glatze und Dreitagebart ist Parteichef in Brandenburg und Finanzminister in der Koalition mit der SPD. Doch eines dieser Ämter will der gelernte Jurist nun abgeben. Das BSW im Land soll künftig jemand anderes führen. Warum Krumbach den Parteivorsitz an den Nagel hängt und was das für das BSW bedeutet, dazu jetzt mehr von Nico Hecht aus Potsdam.
Parteivorsitz und Ministeramt für Robert Krumbach, den BSW-Chef in Brandenburg und Finanzminister sowie Vizeministerpräsident, zu viel. Bei der Haushaltsaufstellung sei er um 6 ins Büro und oft erst um 23 Uhr wieder raus. Da bleibe nicht genug Zeit für die Partei.
Wir sind eine sehr junge Partei, die braucht es, dass sich auch jemand ganztags darum kümmert, die Partei aufzubauen, neue Mitglieder aufzunehmen, Strukturen zu schaffen. Und ich alleine schaffe das einfach nicht.
Mit der BSW-Bundesspitze habe er das nicht abgesprochen. Die hatte zuletzt die Finanzministerin in Thüringen, die dortige BSW-Chefin Katja Wolf, gedrängt, den Parteivorsitz abzugeben, weil man sich insgesamt im BSW auf eine Trennung von Partei und Regierungsamt geeinigt hätte. Krumbach aber beteuert, bei ihm habe es so einen Druck aus Berlin nicht gegeben.
Wir haben über diese Frage überhaupt nicht miteinander gesprochen. Es ist einfach eine Frage, die aus der Arbeitsbelastung resultiert.
SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke hatte sich ausdrücklich den BSW-Chef auch als Minister gewünscht, war der Ausdruck. In Brandenburg sei das auch üblich, meint auch der CDU-Landeschef Jan Redmann.
Es geht einfach darum, auch Fäden zusammenlaufen zu lassen, um sich gemeinsam auch aufzustellen, die Ziele miteinander zu definieren und dann noch durchsetzen zu können.
Die Koalition würde der Rückzug von Krumbach als Vorsitzender also schwächen, so Redmann. Dass hier sogar mehr Beinfreiheit für einen Parteivorsitzenden geschaffen würde, der zwangloser die Landesregierung kritisieren könnte als einer, der noch als Minister dieser selber angehöre, sei aber kein Beweggrund gewesen, so Krumbach.
Ach, es hat überhaupt nichts mit Beinfreiheit zu tun. Auch eine Parteivorsitzende oder ein Parteivorsitzender, der nicht in der Regierung ist, trägt immer noch Verantwortung dafür, dass wir uns mit der SPD in einer gut funktionierenden Koalition befinden. Und natürlich muss das weitergehen.
Innerhalb des BSW werde Krumbachs Position aber sicher geschwächt, so CDU-Chef Redmann. Und das würde auch ein Minus für die Stabilität der Koalition bedeuten. Denn dafür bräuchte es ja nicht nur die Minister.
Es kommt natürlich auch auf die Mehrheiten im Landtag an. Und wenn es da einen Auseinanderdriften gibt zwischen den Mitgliedern der Regierung einerseits und denen, die im Landtag sitzen, andererseits, ist das sicherlich kein Stabilitätsfaktor für diese Landesregierung.
Beim Koalitionspartner SPD lässt man sich die Sorgen jedenfalls nicht anmerken. Der Generalsekretär Kurt Fischer teilt schriftlich mit, er habe Respekt vor der Entscheidung Krumbachs. Und er sei sich sicher, dass der Finanzminister auch weiter ein Stabilitätsanker der gemeinsamen Koalition sein werde.
Der Stichtag.
Fast 500 Jahre lang hatte es keinen Papst mehr aus Deutschland gegeben, bis zum Jahr 2005. Nach dem Tod von Johannes Paul II. Hat das Konklave den früheren Erzbischof von München und Freising, Josef Ratzinger, zum neuen Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt. Er wurde Papst Benedikt XVI. Heute, vor 20 Jahren, hat diese denkwürdige Wahl begonnen, auf die Fabian Metzner jetzt zurückblickt.
26 Stunden lang sitzen 115 Kardinäle in der Sixtinischen Kapelle im Petersdom in Rom und wählen einen neuen Papst. Es ist die kürzeste Konklave in der Geschichte der katholischen Kirche. Und so steigt am zweiten Tag weißer Rauch aus dem Schornstein der Kapelle. 300.000 Menschen haben sich auf dem Petersplatz versammelt. Dann tritt der chilenische Kardinal Medina Esteves vor die Menge.
Habemus Papam! Dominum Josephum, Kardinalem Ratzinger.
Wir sind Papst, titelt die Bild-Zeitung am Tag nach der Wahl. Und die Menschen in Deutschland sind stolz darauf. Vor allem in der Heimatstadt von Josef Ratzinger, Pendling in Bayern.
Ich hab's zwar vermutet, aber momentan bin ich sprachlos. Wenn ich es auf ganz bayerisch sagen darf, ich habe mir jetzt ein Weizen eingeschenkt. Zur Beruhigung.
Hinter den alten Mauern der Sixtinischen Kapelle soll ein echter Krimi abgelaufen sein. Neben Ratzinger wollen auch zwei italienische Kardinäle und der Argentinier Bergoglio Papst werden. Wobei der deutsche Kardinal nur die geringsten Chancen hat. Ratzinger ist kein Liberaler, sondern ein sehr frommer Gelehrter Gottes. So beschreibt er sich selbst. Das kommt nicht bei allen Kardinälen gut an und deshalb hat es 4 Wahlgänge gebraucht, bis sich Ratzinger durchsetzen konnte. Der neue Papst tritt vor die Menge.
Nach dem großen Papst Johannes Paul II. Haben die Herren Kardinäle mich gewählt,
einen bescheidenen Arbeiter.
8 Jahre lang führt Papst Benedikt die katholische Kirche an. Große Umbrüche oder Reform gibt es dabei nicht. Denn dem deutschen Papst fehlt es an Führungskraft.
Und wir müssen ganz kurz unterbrechen. Wir haben einen Falschfahrer auf der B40, Frankfurt Flughafen, Schwanheimer Knoten. Bitte fahren Sie hier äußerst rechts und überholen Sie nicht. Einen Falschfahrer auf der B40, Frankfurt Flughafen, Schwanheimer Knoten. Vorsicht hier in beiden Richtungen. Wenn die Gefahr vorbei ist, melden wir das natürlich hier bei uns. Jetzt weiter mit Fabian Metzner und dem Stichtag zur Wahl von Josef Ratzinger zu Papst Benedikt dem 16.
So die Meinung vom Vatikanexperten Marco Politi.
Man hat das Gefühl, hier in Rom in einer Sackgasse zu sein, denn es gibt einen Reformstau und auch das Ansehen des Heiligen Stuhles ist gesunken.
Wir müssen auch nochmal unterbrechen, denn kaum haben wir den einen Falschfahrer gemeldet, kommt schon der nächste und dieser ist unterwegs auf der A44 Aachen-München-Gladbach. Zwischen Aachen-Brand und Kreuz Aachen ist ein Falschfahrer unterwegs. Bitte fahren Sie hier äußerst rechts, überholen Sie nicht auf der A44 Aachen-München-Gladbach. Zwischen Aachen-Brand und Kreuz Aachen ein Falschfahrer. Vorsicht hier in beiden Richtungen.
Papst Benedikt ist eben mehr konzentriert auf seine Produktion von Büchern oder auf seine theologische Arbeit, aber er hat nicht das Fingerspitzengefühl für die Rolle eines kirchlichen und geopolitischen Leaders.
2013 dann der Paukenschlag. Papst Benedikt tritt überraschend zurück. Entgegen dem umgeschriebenen Gesetz der katholischen Kirche, Päpste treten nicht zurück, sie sterben im Amt.
Nachdem ich wiederholt mein Gewissen vor Gott geprüft habe, bin ich zur Gewissheit gelangt, dass meine Kräfte infolge des vorgerückten Alters nicht mehr geeignet sind, um in angemessener Weise den Petrusdienst auszuüben.
Sein Nachfolger ist der Argentinier Bergoglio, Papst Franziskus, der schon damals fast Papst geworden wäre bei der Konklave 2005, die heute vor 20 Jahren begann.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Michael Augustin. Europa-League-Sieger 2022, Eintracht Frankfurt. Das wird in diesem Jahr nichts mehr. Die Frankfurter sind aus der Europa League ausgeschieden. Sie haben im Viertelfinale gegen Tottenham Hotspur mit 0:1 verloren. Das Hinspiel in London war 1:1 ausgegangen. Aus Frankfurt Mathis Hohm.
Der Beutezug von Eintracht Frankfurt durch die Fußball-Europa League endet jäh im Viertelfinal-Rückspiel. Verliert die Frankfurter Eintracht mit 0:1 gegen Tottenham. Kawa Santos, der Keeper von Eintracht Frankfurt, verursacht kurz vor der Pause einen Foul-Elfmeter. Nach Video-Assistant-Referee-Einsatz entscheidet der Schiedsrichter auf Gelb für den Eintracht-Keeper und Elfmeter für Tottenham. Diese Chance lässt sich Dominic Solanke nicht nehmen, der den Ball zum 1:0 zur Pausenführung für Tottenham im Netz der Eintracht versenkte. In Halbzeit 2 die Eintracht insgesamt mit viel Willen, aber mit zu wenig großen Möglichkeiten. Und die sie hatte, zum Beispiel durch Rasmus Christensen, wurden in der 82. Minute vergeben. So scheidet Eintracht Frankfurt aus der Fußball-Europa-League aus, nach dem 0:1 im Rückspiel gegen Tottenham.
Felix Magath. Dieser Name steht für die guten alten Zeiten des HSV. Jetzt will er zum Hamburger Sportverein zurückkehren, nicht als Trainer oder Sportdirektor, sondern als Präsident. Magath hat seine Kandidatur für die Wahl im Sommer eingereicht und mit ihm der ehemalige Torhüter Richard Golz als Vizepräsident. Der aktuelle Präsident Marcel Janssen tritt dann nicht mehr an. In der deutschen Eishockeyliga DEL sind es nur noch zwei. Zwei Mannschaften, die deutscher Meister werden können. Und die Eisbären Berlin haben das erste von 7 möglichen Spielen gegen die Kölner Haie gewonnen. Und zwar deutlich mit 5:1. Carsten Steinmetz.
Das war ein Auftakt nach Maß für die Eisbären. Die Berliner hatten zwar 2/3 lang Mühe mit defensiv- und zweikampfstarken Kölner Haien. Am Ende gewinnen sie aber doch deutlich. Knapp mit 2:1 führten die Eisbären nach 40 Minuten. Im dritten Drittel dominierten sie die Partie dann aber, nutzten eine 5:3 Überzahl und erzielten weitere Tore. Liam Kirk war Doppeltorschütze. Eisbären-Topscorer Ty Ronning bereitete 2 Treffer vor. Die Eisbären führen in der Serie nun mit 1:0. Nächstes Spiel am Samstag in Köln.
In der Handball-Bundesliga gibt's keine Playoffs. Nach 34 Spieltagen steht fest, wer Meister ist und wer absteigt. Am 26. Spieltag hat die SG Flensburg-Handewitt ihre kleine Chance auf den Titel aufrechterhalten mit einem Auswärtssieg in Leipzig. Die SG hat mit 33:31 gewonnen, auch dank Lasse Möller, der 13 Tore geworfen hat. Ja wirklich, 13 Tore.
Nee, war das 13? Ja, das ist ja nicht, das erinnere ich nicht, aber... Ja, Hauptsache jetzt ist 2 Punkte. Bin richtig zufrieden, wie wir als Mannschaft das geschafft haben heute. Und ja, wie wir weiter jetzt gehen kann von das bringt uns richtig viel.
Erstmal den 4. Platz. Im Abstiegskampf hat Erlangen in Eisenach gepunktet und 26:26 gespielt. Außerdem gewann Lemgo gegen Hamburg mit 41:29. Potsdam hat seinen 2. Saisonsieg gefeiert und mit 32:28 gegen Wetzlar gewonnen. In der Basketball-Bundesliga hat Frankfurt gegen Rostock verloren mit 72:77 nach Verlängerung. Die Seawolves aus Rostock steuern damit weiter auf ihre erste Playoff-Teilnahme zu. Die Skyliners aus Frankfurt haben als Tabellenvorletzte keine Chance mehr. Und beim Tennisturnier in Stuttgart haben Jule Niemeyer und Ella Seidel ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Beide sind im Achtelfinale ausgeschieden. Niemeyer gegen die Italienerin Jasmin Paolini, Seidel gegen Coco Gauff aus den USA. Und beim Turnier in München ist der 17-jährige Diego De Dura im Achtelfinale an dem Belgier Siso Bergs gescheitert.
Und das war der Sport mit Michael Augustin.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 3.32 Uhr mit Ronald Lessig. Im Zollstreit mit der Europäischen Union hat sich US-Präsident Trump optimistisch gezeigt, sich zu einigen. Beim Besuch von Italiens Ministerpräsidentin Meloni in Washington sagte Trump, er rechne fest mit einem fairen Abkommen. Seinen Worten nach soll der Deal stehen, bevor die Pause für einen Großteil der Zölle ausläuft. Das ist Anfang Juli. Auch Meloni äußerte sich zuversichtlich. Ziel sei es, gemeinsam einen Mittelweg zu finden. Sie nannte die USA einen verlässlichen Partner und lud Trump nach Rom ein. In Paris haben Vertreter mehrerer europäischer Länder sowie der USA über ein Ende des Krieges in der Ukraine beraten. Frankreichs Präsident Macron nannte das Treffen eine wichtige Gelegenheit zur Annäherung. Ergebnisse wurden nicht mitgeteilt. Aus Paris, Caroline Diller.
Allein das Format des Treffens kann als diplomatischer Erfolg angesehen werden, denn zum ersten Mal saßen Vertreter der USA, Europas und der Ukraine gemeinsam am Verhandlungstisch, um über ein mögliches Ende des Krieges gegen die Ukraine zu sprechen. Insbesondere Frankreich soll sich dafür eingesetzt haben, dass die Ukraine vertreten ist. Präsident Emmanuel Macron telefonierte außerdem am Nachmittag mit seinem ukrainischen Amtskollegen Volodymyr Zelensky. Im Laufe des Tages gab es mehrere Runden in unterschiedlicher Zusammensetzung.
Die Bundespolizei hat Verfahren gegen mehrere Afghanen eingeleitet, die gestern nach Deutschland gekommen sind. Sie waren im Rahmen von Bundesaufnahmeprogrammen aus Pakistan nach Leipzig geflogen worden. Aus Berlin Philipp Eckstein.
Mehrere Menschen an Bord des Fliegers sollen verfälschte Dokumente bei sich gehabt haben. Die seien bei der Kontrolle der Bundespolizei aufgefallen und Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Mögliche Sicherheitsbedenken weist die Bundesregierung allerdings zurück. So teilt ein Sprecher des Auswärtigen Amts dem ARD-Hauptstadtstudio mit. Alle Menschen im Flieger seien auf Herz und Nieren geprüft worden und es bestand zu keinem Zeitpunkt Zweifel an ihrer Identität. Sicherheit habe in dem Verfahren oberste Priorität.
Der geschäftsführende Vizekanzler Habeck von den Grünen will einem Medienbericht zufolge auch bald sein Bundestagsmandat abgeben. Wie der Spiegel unter Berufung auf Parteikreise schreibt, soll der Schritt zur parlamentarischen Sommerpause erfolgen. Habeck hatte die Grünen als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl im Februar geführt. Nach den Verlusten für seine Partei erklärte der 55-Jährige schon, keine Führungsrolle mehr in seiner Partei anzustreben. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber zum Teil kräftige Schauer, im Osten zeitweise heiter bei 8 bis 14 Grad, im Osten 15 bis 20 Grad. Am Samstag heiter bis wolkig bei 11 bis 21 Grad, am Sonntag freundlich im Südwesten Schauer 12 bis 24 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Mit zwei Falschfahrern, einmal für die A44 München-Gladbach-Aachen. Zwischen Aachen-Brand und Kreuz-Aachen ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht hier in beiden Richtungen und Vorsicht auch auf der B40 Frankfurt-Flughafen-Schwanheimer Knoten. Auch hier ein Falschfahrer, bitte fahren Sie jeweils äußerst rechts und überholen Sie nicht. Vorsicht hier in beiden Richtungen. Und dann noch eine Meldung für die A59 Duisburg Richtung Dienstlaken. Die Autobahn ist in Höhe Duisburg-Wannheimer Ort gesperrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Marius Zekri. Hallo. Stellen Sie sich doch mal kurz vor, wie eine Welt ohne Plastik aussehen würde. Im Supermarkt gäbe es die kleinen Tütchen für Obst und Gemüse nicht mehr. Und in der Küche wäre Ihre Vorratsdosenkollektion weg und auch Ihre Kredit- und EC-Karten sähen anders aus. Für Umweltschützer wäre das mit Sicherheit ein Traum, denn Plastik findet sich nicht nur in Supermarktregalen und unseren Brieftaschen, sondern auch im Boden, etwa auf Äckern. Und damit beschäftigt sich heute auch Margarete Holzreiter im Umweltmagazin Global.
Wussten Sie, dass auf unseren Äckern quasi nur männliche Spargelpflanzen stehen? Und dass eine einzelne Spargelpflanze pro Saison bis zu 12 Spargel produziert? Sie merken schon, ich habe mich diese Woche mit Deutschlands vielleicht teuerstem Gemüse beschäftigt. Dass es Spargel auch dieses Jahr schon seit März zu kaufen gibt, liegt vor allem an den Plastikfolien, unter denen er mittlerweile fast immer angebaut wird. Denn die Kunststoffbedeckung hält die Spargeldämme warm. Aber sie hinterlässt auch Spuren in unseren Ackerböden, sagt der Biologe Professor Christian Laforge.
In China werden diese Reste mittlerweile als sogenannte White Pollution bezeichnet, sogenannte weiße Verunreinigung. Denn viele dieser Agrarfolien sind weiß und die Reste dieser Agrarfolien findet man in den Böden, sodass die Böden mancherorts dort schon weiß erscheinen.
Wie Plastik sonst noch in unsere Äcker kommt, wie viel da schon drin ist und ob wir es schon mitessen, dazu gleich mehr. Passend dazu geht es heute bei Global außerdem um Kunststoffrecycling. In Europa hergestelltes Plastik soll klimaneutral werden. Und das innerhalb der nächsten 25 Jahre. Ein wichtiger Schritt Richtung Klimaneutralität ist Recycling. Vom Gummischlauch bis zum Verpackungsmaterial, Kunststoffe müssen mehr und besser wiederverwertet werden. NDR-Recherchen zeigen aber, dass die Plastikbranche in diesem Jahr wichtige Recyclingziele krachend verfehlen wird. Ihr Ziel der Klimaneutralität bis 2050? Damit kaum mehr erreichbar. Verena von Ondarza berichtet und beginnt mit einem Beispiel, bei dem es schon funktioniert.
Pascal Klein zeigt auf das Herzstück seiner Fabrik im saarländischen Dillingen. In einem kleinen Reaktor macht das Unternehmen Pyrum aus alten Autoreifen den Rohstoff für neuen Kunststoff.
Also wir sind hier bei über 600 Grad. Und bei den über 600 Grad verdampft das Gummigranulat. Und dieser Dampf ist eine Mischung aus Öl und Gas. Und der wird unten am Reaktor abgesaugt.
Heraus kommt also industriell verwendbarer Ruß und ein Öl, das Pyrum an große Plastikproduzenten verkauft. Die setzen das wie fossiles Erdöl ein. Die Technologie haben sie hier selbst entwickelt. Erst seit 5 Jahren läuft die Fabrik. Auf Unternehmen wie Pyrum setzt die Plastikbranche, wenn es darum geht, die Klimaziele zu erreichen. Bis 2050 soll die Produktion von Plastik klimaneutral sein. Ein großes Ziel, denn derzeit gehört die Branche zu den CO2-intensivsten weltweit. Studien zufolge entstehen 5 Tonnen CO2 für nur eine Tonne Plastik. Um weniger Treibhausgase zu verursachen, würde es helfen, mehr zu recyceln, sagt Henning Wilz, der am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie zu Kreislaufwirtschaft und Plastik forscht.
Man muss das Plastik viel besser im Kreislauf halten. Zurzeit nutzen wir das so, wir nutzen es einmal, schmeißen es weg, verbrennen es in Deutschland ganz überwiegend. Und wenn wir klimaneutral werden würden, dann müssten wir das Material erhalten und im Kreis führen.
Im Kreis führen, sprich recyceln. Bisher klappt das nur für einen kleinen Teil des Plastiks, und zwar mit mechanischem Recycling. Hierbei werden sortenreine Plastikabfälle geschreddert, eingeschmolzen und zu neuem Kunststoff. Die Menge an Plastik, die daraus entsteht, macht in Deutschland nur etwa 15% aus. Das liegt auch daran, dass in unseren Plastikabfällen viele verschiedene Kunststoffarten miteinander vermischt und diese oft stark verschmutzt sind. Damit sich das ändert, hat die Plastikbranche angekündigt, Milliarden in chemische Recyclingverfahren zu investieren. Bislang passiert ist aber noch zu wenig, sagt.
Wir müssen ganz kurz unterbrechen. Schon wieder ein Falschfahrer, diesmal auf der A4 Aachen-Köln zwischen Merzenich und Elsdorf. Bitte fahren Sie auch hier äußerst rechts und überholen Sie nicht. Achtung auf der A4 Aachen-Köln zwischen Merzenich und Elsdorf. Ein Falschfahrer, Vorsicht hier in beiden Richtungen. Und jetzt weiter mit dem Umweltmagazin Global und Margareta Holzreiter.
Wilz.
Wenn man sich den Status quo anguckt, dann haben wir in Deutschland weit unter 1% des Plastiks, das aus dem chemischen Recycling kommt. Das heißt, wir reden über Laboranlagen und Testanlagen.
Dabei hatte der Industrieverband Plastics Europe große Pläne. Noch vor 2 Jahren kündigte er an, dass bereits in diesem Jahr 900.000 Tonnen Plastik aus chemisch recycelten Kunststoffen produziert werden sollen. NDR-Analysen zeigen aber, das Ziel, das die Branche sich gesetzt hat, ist praktisch nicht erreichbar. Statt 900.000 Tonnen Plastik produzierte die Industrie zuletzt deutlich weniger als 100.000 Tonnen Plastik aus chemisch recycelten Kunststoffen.
Ich sehe aber auch, dass die Entwicklungen oder auch die Hoffnungen, die man hatte, aktuell noch nicht erreicht wurden,
räumt Christine Bunte im Interview mit dem ARD-Magazin Panorama ein. Sie ist Geschäftsführerin von Plastics Europe Deutschland. Die Gründe dafür seien vielfältig.
Das eine sind tatsächlich die Kosten, die mit der Herstellung der recycelten Kunststoffe einhergehen. Es gibt auch in Teilen technologische Entwicklungen, wo man einfach feststellt, man hat technologisch noch Rückschritte erlebt.
Diese Rückschritte hat auch Kerstin Kuchter von der TU Hamburg beobachtet. Sie beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Recyclingverfahren. Das chemische Recycling bezeichnet sie zwar als naturwissenschaftlich möglich, aber
es ist, würde ich sagen, nicht beherrschbar im Moment und ich würde auch sagen, nicht in den nächsten 20 Jahren. Insofern ist es keine realistische Lösung für unser Problem, was wir jetzt haben und unser Klimaproblem, was wir bis 2050 gelöst haben müssen.
Ja, und dazu kommt ja auch noch, Kunststoffe sind nicht nur klimaschädlich, sondern auch ein Problem für unsere Umwelt. Etwa wenn sich kleine Partikel ablösen, also Mikroplastik in die Umwelt gelangt. Wir alle kennen die Bilder von Plastik im Meer. Aber Mikroplastik ist nicht nur irgendwo da draußen im Ozean ein Problem. Auch auf den Äckern ganz in unserer Nähe, auf denen unsere Lebensmittel wachsen, sammeln sich Kunststoffpartikel an. Christian Laforge ist Biologe und Sprecher des Sonderforschungsbereichs Mikroplastik an der Uni Bayreuth. Dort forscht er auch zu den zahlreichen Arten von Mikro- und Nanoplastik im Bodenökosystem. Ich habe vor der Sendung mit ihm darüber gesprochen.
Global, das Gespräch.
Herr Laforge, ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn Sie zu Plastik im Boden forschen, dann fällt es Ihnen ja sicherlich auch überall auf, wo Sie selbst unterwegs sind. Können Sie überhaupt noch beruhigt spazieren gehen?
Also ich gehe sehr beruhigt spazieren, allerdings haben Sie recht. Überall, wo ich spazieren gehe, fällt mir natürlich mittlerweile Plastikmüll auf und dieser Plastikmüll kann mit der Zeit zu Mikro- und Nanoplastik in der Umwelt werden.
Mir fallen jetzt im Frühjahr beim Spazierengehen auch die ganzen Kunststofffolien auf den Feldern auf. Vor allem auf den Spargeläckern liegen die ja zum Teil sogar in mehreren Schichten übereinander. Das ist zwar jetzt kein Müll, aber Plastik direkt auf der Erde, entsteht da also auch Mikroplastik?
Das kann man leider nicht vermeiden, denn bei jeder Spargelfolie gibt es Abrieb, wenn man sie wieder einsammelt. Wenn sie länger verwendet wird, reißen auch Stücke ab, sie zerfällt dann eben auch. Und man weiß mittlerweile, dort wo Agrarfolien verwendet werden, findet man auch eine erhöhte Konzentration von Mikro- und Nanoplastik auf diesen Agrarflächen. Nur um ein Beispiel zu nennen, in China werden diese Reste mittlerweile als sogenannte White Pollution bezeichnet, sogenannte weiße Verunreinigung, denn viele dieser Agrarfolien sind weiß und die Reste dieser Agrarfolien findet man in den Böden, sodass die Böden mancherorts dort schon weiß erscheinen.
Und Agrarfolien sind ja jetzt nur eine von vielen Quellen für Mikroplastik. Woher kommt denn das Mikroplastik in unseren Äckern sonst noch?
Plastik kann beispielsweise auf unsere Agrarflächen gelangen über Klärschlamm, wo es noch ausgetragen wird, aber auch über Komposte oder eben auch über Plastik umhüllte Samen oder Düngemitteln, die in Plastik umhüllt sind, aber natürlich auch durch Bewässerungssysteme, die aus Kunststoffen bestehen. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Eintragswege, aber natürlich auch über die Atmosphäre und über unsachgemäß entsorgten Müll.
Kann man denn sagen, wie viel Mikroplastik sich schon in unserem Boden befindet?
Also das variiert natürlich von Boden zu Boden und je nachdem, wie viel Plastik verwendet wurde. Aber pro Kilogramm Boden sind in stark belasteten Böden schon bis zu 500.000 Mikroplastikpartikel tatsächlich nachgewiesen worden.
Okay, und was macht das jetzt mit uns und unserem Ökosystem?
Es kann die Folgen haben, dass sich dadurch Bodeneigenschaften ändern. Das heißt beispielsweise das Wasserrückhaltevermögen des Bodens oder aber auch sich die Zusammensetzung der Mikroorganismen ändert, die sehr wichtig eben auch für die Bodengesundheit sind. Und gerade im Zuge des Klimawandels ist es natürlich schwierig, wenn der Boden nicht mehr so viel Wasser aufnehmen kann. Und in Zukunft kann es dazu führen, dass zwar jetzt der Ertrag von Lebensmitteln gesteigert wird, in Zukunft aber verringert wird, weil wir mit dieser Plastikbelastung unsere Böden verschlechtern. Und je kleiner diese Partikel sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, gerade im Nanobereich, dass diese Partikel mittlerweile auch nachgewiesen bei Pflanzen aufgenommen werden.
Also auch von dem Gemüse, was ich vielleicht am Ende esse?
Beispielsweise auch, ja.
Anfangs hat die Wissenschaft ja bei Mikroplastik eher auf Gewässer geschaut. Jetzt richtet sich der Fokus immer mehr auch auf Landflächen. Woher kommt diese Entwicklung?
In den Ozeanen war es natürlich sehr prominent, dass man Plastik gefunden hat, weil man diese großen auf der Oberfläche schwimmenden Plastikteile gefunden hat und auch Strände, die sehr stark verschmutzt sind. Aber Hochrechnungen von Schweizer Kolleginnen und Kollegen zeigen, dass sich auf Landoberflächen wahrscheinlich 40 Mal mehr Plastik befindet als in allen aquatischen Ökosystemen zusammen, sodass unsere Ackerflächen, aber nicht nur die Ackerflächen, sondern generell unsere terrestrischen Ökosysteme wahrscheinlich viel stärker mit Plastik verschmutzt sind als unsere Ozeane.
Jetzt ist Mikroplastik ein Thema, bei dem wir als Bevölkerung nicht komplett ohnmächtig sind. Was ist denn der wichtigste Hebel, den ich selbst in der Hand habe, damit nicht noch mehr Mikroplastik in die Böden kommt?
Natürlich zum einen keinen Plastikmüll unsachgemäß entsorgen, das heißt alles der Müllverwertung zuführen. Aber man kann beispielsweise auch vermeiden, dass Plastik über Kompost auf unsere Agrarflächen gelangt, indem man überhaupt kein Plastik in den Biomüll wirft, sprich eben die verdorbenen Zwiebeln nicht im Netz wegschmeißen oder die kleinen Sticker von der Bananen- oder von der Apfelschale abmachen, aber auch keine biodegradierbaren Beutel verwenden, weil die in der Kompostieranlage im Regelfall auch nicht kompostiert werden und somit auch auf unsere Äcker gelangen.
Sagt Professor Christian Laforsch von der Uni Bayreuth. Wenn wir das Ganze jetzt mal umdrehen, dann kommen wir von Plastik in der Erde zu Erde in Plastik. Genauer gesagt zu Blumentöpfen. Haben Sie jetzt im Frühling neue Pflanzen für den Balkon oder die Terrasse gekauft? Dann standen Sie nach dem Einpflanzen zu Hause sicher auch mit diesen kleinen braunen und schwarzen Plastiktöpfchen da. Millionen dieser Einwegtöpfe werden jedes Jahr weggeworfen. Jetzt wird versucht, in diesem Bereich ein Mehrwegsystem anzubieten. Meine Kollegin und Gartenprofi Alice Thiel-Sonnen aus der SWR Umweltredaktion hat sich das angeschaut und mir die wichtigsten Fragen beantwortet. Alice, wie soll das Ganze denn aussehen?
Bring Back Pot nennt sich das Projekt, das jetzt startet. Eine große Baumarkt-Gartencenter-Kette und ein großer Vertreiber von Blumen und Pflanzen haben sich da zusammengetan. Der Bring Back Pot ist ein stabilerer Mehrwegtopf mit Pfand drauf. Der wird zurückgegeben, gespült und dann wieder eingesetzt. Das geht bis zu 100 Mal und das spart richtig viel Plastik. Allerdings kleine Einschränkung. Es werden erstmal nur rund 200.000 Stück in Umlauf gebracht in 30 Filialen bundesweit. Wenn man dann auf der anderen Seite sieht, dass rund 1 Milliarde von solchen Einwegtöpfen pro Jahr verkauft werden, dann ist das für Mehrweg natürlich recht wenig.
Warum fängt man denn da jetzt so klein an und macht nicht gleich mehr Pfandtöpfe?
Es ist nicht so einfach, so ein flächendeckendes System in der Branche aufzubauen. Der Pflanzenmarkt ist international. Die Töpfe haben derzeit verschiedenste Formen und Größen und da sind viele Interessen unter einen Hut zu bringen. bringen. Man braucht ein Rücknahmesystem, eine Logistik, eine Reinigung und das alles ist Mehraufwand und bedeutet Kosten. Und es ist derzeit eben oft einfacher und kostengünstiger, immer wieder neue Einwegtöpfe zu nutzen, statt in Mehrweg zu investieren.
Wenn es jetzt in meiner Nähe keine Filiale gibt, die den Bringback-Pot anbietet, kann ich mein Umweltgewissen beim nächsten Blumenkauf dann trotzdem irgendwie besänftigen?
Man kann mal fragen, denn es gibt hier und da kleinere Gärtnereien, die die Blumentöpfe auch zurücknehmen, ist aber eher selten. Worauf man achten sollte, dass man keine Pflanzen in schwarzen Töpfen kauft. Die kann der Nahinfrarotscanner in der Abfallsortieranlage hinterher nicht erkennen. Und das bedeutet, sie gehen statt zum Recycling in die Müllverbrennung. Manche Töpfe werben damit, dass sie aus Recycling-Kunststoff sind. Das ist gut. Und es gibt auch Einwegtöpfe mit dem blauen Engel. Das ist noch besser, denn den gibt es, wenn der Topf aus sogenanntem PCR-Kunststoff ist, also aus recycelten Abfällen aus dem gelben Sack. Das ist alles keine wirkliche Mehrweglösung. Die wäre für Umwelt und Klima natürlich am besten. Aber gute Müllsortierung, mehr Recycling-Plastik, weniger neuer Kunststoff, das spart auch schon ein bisschen klimaschädigende Gase.
Vielen Dank, Alice Tilson. Das waren Infos über Mehrwegblumentöpfe für umweltfreundlicheres Gärtnern. Und wir bleiben mental noch ein bisschen im Garten oder auf dem Balkon, denn mit dem Bringback-Pot ist es ja auch noch nicht getan. Die neuen Blumen, Kräuter oder Gemüsesetzlinge brauchen auch Erde, in der sie bei uns zu Hause weiterwachsen können. Jörg Seißelberg hat 5 klimafreundliche Blumenerden getestet, die auf Torf aus Moorböden verzichten. Im Test dabei sind Erden aus Baumärkten, Gartenmärkten, Supermärkten und Discountern. Von billig bis teuer, von Eigenmarke bis Bio.
Auch im Blumenkasten soll es künftig ökologischer zugehen. Ende nächsten Jahres wird für Privatverbraucher in Blumenerde Torf tabu sein.
Das haben sich die Hersteller mittlerweile auch auf die Fahne geschrieben, Torf im Konsumerbereich zu ersetzen.
Sagt einer unserer Experten, Sascha Gohl von der Landwirtschaftskammer Hamburg. Torf gilt als schädlich für die Umwelt, weil beim Torfabbau CO2 freigesetzt und Artenvielfalt zerstört wird. Wir wollen 5 torffreie Blumenerden testen, im Labor und im Gewächshaus. Dafür haben wir 20 Liter Säcke geholt von Lidl, Rewe und Obi sowie Blumenerde von Compo und Dena. Alle getesteten Produkte sind geeignet sowohl für Blumenkästen als auch für den Garten. Zuerst der Griff in die Lidl Grandiol Blumenerde torffrei mit 2,99 Euro, das billigste der von uns getesteten Produkte. Unser Experte Gohl erkennt auf den ersten Blick:
Also der Holzanteil in dieser Erde ist augenscheinlich sehr hoch. Die Holzstücke sind auch relativ groß.
Lidl schreibt uns, die torffreien Blumenerden bestünden überwiegend aus lokalen Rohstoffen. Daher könnten gelegentlich kleine Zweig- oder Rindenstücke in der Erde vorkommen. Experte Gohl gefällt besser die Rewe-Blumenerde namens Beste Wahl Bio-Universalerde torffrei mit 3,99 Euro, die zweitgünstigste.
Die Erde ist wesentlich feiner, sie ist nicht so feucht.
In der Obi-Grow Bio-Blumenerde mit 6,19 Euro mittelpreisig stellen wir an einigen Stellen einen weißen Belag fest. Obi schreibt dazu: Pilzwachstum sei nicht per se ein schlechtes Zeichen, sondern vielmehr eines für biologische Aktivität und somit für gesunde Erde. In der Dena Green Nature Universalerde torffrei finden wir aufgefasertes Holz. Das ist gut, denn es sorgt dafür, dass Wasser besser ablaufen kann. Mit 8,99 Euro für 18 Liter ist Dena das zweiteuerste Produkt im Test. Auch in Ordnung bei der Erstprüfung ist die teuerste Blumenerde unserer Reihe, die Compo Bio Universalerde torffrei. Bei den Labortests stellt sich heraus, nicht immer sind die Mengen an Inhaltsstoffen im Produkt, die angegeben sind. In der Lidl-Blumenerde befinden sich nur 66 statt 200 Milligramm Stickstoff pro Liter. Nicht gut, denn weniger Stickstoff in torffreier Erde führt zu weniger schönen Pflanzen, erklärt Agraringenieur Jan-Friedrich Limme.
Bei den torffreien Erden wird der Torf zum Beispiel durch Kompost ersetzt. In diesem Kompost ist gewisses Bodenleben vorhanden. Dieses Bodenleben benötigt auch Stickstoff. Und dieser Stickstoff steht somit der Pflanze nicht mehr zur Verfügung.
Lidl bestätigt, dass es zu einem Stickstoffverlust durch mikrobiologische Aktivität kommen kann und verweist darauf, dass es sich um ein Naturprodukt handelt. Am besten im Gewächshaus funktioniert die Rewe-Blumenerde.
Die Variante 2 hat sich deutlich stärker entwickelt. Man kann sehen, wir haben hier schon Blüten. Man sieht auch, die Pflanze ist grüner, die ist größer.
Punktabzüge im Labor gibt es für die Dena-Blumenerde wegen des pH-Werts, der mit 6,9 höher ist als deklariert. Agraringenieur Schlimme erklärt.
Dieser pH-Wert führt letztendlich dazu, dass die Nährstoffe nicht löslich sind und dementsprechend nicht der Pflanze zur Verfügung stehen.
Dehner sagt, dass auch bei höheren pH-Werten alle Hauptnährstoffe aufgenommen werden, bei torffreier Erde aber nachgedüngt werden müsse, da es zu Stickstoffimmobilisierung kommen kann. Die Kompoblumenerde erzielt im Gewächshaus akzeptable Ergebnisse. Experte Gohl urteilt über die Pflanzen.
Sehr kompakt, grüne Farbe, also gut ausgebildet, auch Blütenansatz vorhanden. Auch hier würde ich sagen, könnte die Pflanze etwas größer sein.
Sieger in unserem Labor- und Gewächshaustest, die Blumenerde von Rewe, die zweitgünstigste in unserer Reihe. Unsere Einkäufe bei Obi und Kompo schneiden befriedigend ab. Dina bekommt Abzüge im Labor. Und die Lidl-Blumenerde, die billigste im Test, konnte im Praxischeck nicht überzeugen.
Eine gute, klimafreundliche Blumenerde zu einem günstigen Preis. Das sind doch Top-Nachrichten auch für unsere Geldbeutel. Jetzt zu Ostern fällt aber auf, wie teuer eine ganz andere Sache in letzter Zeit geworden ist. Nämlich Schokolade. Ein Markenschokohase kostet dieses Jahr schnell mal 4 bis 5 Euro. Wer zu Ostern gleich mehrere Kinder, Nichten oder Enkel beschenkt, muss also ganz schön tief in die Tasche greifen. Das liegt daran, dass der Kakaoanbau stark vom Klimawandel betroffen ist. Welche Nahrungsmittel durch die Klimaveränderungen außerdem knapper und teurer werden, das weiß Martin Thiel.
Auf Müslipackungen mit Schokostückchen stehen schon Hinweise. Weniger Inhalt zum gleichen Preis, weil der Kakao teurer geworden ist. Der Grund: in den Kakaoländern Südamerikas und Westafrikas, von Bolivien, Kolumbien bis Ghana, sorgt der Klimawandel für preistreibende Ertragsausfälle. Kakao ist empfindlich. Zu heiß, zu feucht, zu wenig Regen, zu viel Wind ist alles nichts. Pilze und Schädlinge machen sich breit. In Ghana, wo ein perfektes Kakaoklima herrschte, wird es in Zukunft selbst bei moderaten Erwärmungsszenarien zu trocken, die Pflanzen verkümmern. Wir spüren das durch teure Schoko-Osterhasen oder teure Bananen, weil es in Ländern wie Costa Rica und Kolumbien schlicht zu heiß für den Bananenanbau wird. Die Liste lässt sich leider leicht verlängern. Ein Liter Orangensaft kostet in unseren Supermärkten mittlerweile rund 3 Euro. Preistreiber sind Wassermangel und hohe Temperaturen, zum Beispiel im Hauptanbauland Brasilien. Dort reifen weniger und kleinere Früchte an den Bäumen. Und so geht es weiter. Szenarien sagen voraus, dass bis Mitte des Jahrhunderts die Hälfte der weltweiten Anbauflächen für Kaffee bedroht sein könnten. Der Reisanbau in asiatischen Flussdelta-Bereichen wird durch Wassermangel und den steigenden Meeresspiegel bedroht. Die Folge: weniger Körner, schlechtere Qualität. Und Reis ist das Grundnahrungsmittel für die Hälfte der Weltbevölkerung. Aber nicht nur aus Asien, Südamerika oder Afrika kommen bedrohliche Nachrichten. In Teilen Südeuropas gilt das für das grüne Gold. Der Preis für Olivenöl ist seit 2023 teilweise um über 50% angestiegen. Auch hier war die Hitze schuld, die bereits mitten in der Blütezeit kam. Weniger Blüten, weniger Oliven, weniger Öl und das von Spanien bis in die Türkei. Im Gegensatz dazu experimentieren in Deutschland Weinbauern und testen, ob sie wegen des Temperaturanstiegs von Reben lieber auf Olivenbäume umsteigen sollen. Und auch Kartoffelbauern hierzulande müssen sich anpassen. So ist der Anteil der bewässerten landwirtschaftlich genutzten Fläche mit ca. 3,3% zwar noch relativ niedrig, aber bei Kartoffeln waren es 2022 bereits 44% der Fläche. Denn wenig Wasser heißt mickrige Knollen. Für die Bewässerungen werden aber kilometerlange Schlauchnetze benötigt. Kurz, auch künstliche Beregnung treibt die Preise. Es wird also Jahre geben, in denen bestimmte Produkte wie Kartoffeln, Reis, Kakao, Kaffee, Orangen und Bananen knapper und damit teurer werden. Besonders anfällig sind Monokulturen, also Flächen, auf denen über Jahre dieselben Pflanzen angebaut werden. Wetterextreme wie Dürren und Überflutungen, Infektionen und Schädlinge haben dort leichtes Spiel. Experten des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung haben berechnet, dass Lebensmittel ob der klimatischen Folgen jedes Jahr um bis zu 3,2% teurer werden könnten. Dieses Phänomen nennt man Climateflation. Um den klimabedingten Preisanstieg auf bestimmten Lebensmitteln kenntlich zu machen, hatten britische Wissenschaftler deshalb die Idee, Warnbilder von Wetterextremen durch den Klimawandel, ähnlich der Schockfotos auf den Zigarettenpackungen, auf Lebensmittelverpackungen zu kleben. Dürre und vertrocknete Olivenbäume machen sich aber auf der Olivenölflasche nicht gut. Aber Hinweise auf Müslischachteln, warum die Menge kleiner wird und der Preis größer, könnten mehr werden.
Soweit das Umweltmagazin Global, heute moderiert von Margarete Holzreiter. Und Global finden Sie übrigens auch in der ARD Audiothek.
Bosettis Woche ist das hier, der Extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti.
Und die hat in der neuen Ausgabe den Schauspieler und Satiriker Schlecki Silberstein zu Gast. Beide schauen in die USA, wo Präsident Trump jetzt auch die Axt an die Wissenschaft legt.
Ich sehe jetzt schon die Horden von Amerikanern, die den deutschen Arbeitsmarkt stürmen.
Die scheiß amerikanischen Flüchtlinge.
Das ist so. Und das sind Wirtschaftsflüchtlinge.
Und Schlecki Silberstein hat auch gleich Verbesserungsvorschläge.
Klar, Entwicklungshilfe könnte man machen, Demokratietraining.
Das Thema Wokeness und Trump spielt eine besondere Rolle in dieser Ausgabe. Und Sarah Bosetti bedauert, dass das an sich schöne Wort zum Kampfbegriff wurde.
Es ist aber, wenn man sich jetzt Heinzelmännchen nennt, dann wird Heinzelmännchen zum Kampfbegriff gemacht.
Auch Thema dieser Folge, das immer noch polarisierende Thema Gendern.
Ich fände es wirklich gut, wenn es so eine Art Genderknigge gäbe. Nur damit man mal weiß, was so der Spielraum ist.
Und Jens Spahn mit seiner AfD-Taktik spielt ebenfalls eine Rolle. Schlecki Silberstein sieht schon eine schwarz-blaue Koalition in naher Zukunft, während Sarah Bosetti nüchtern feststellt:
Man hat in der Demokratie als Bevölkerung bis zu einem gewissen Grad das Recht, sich verarschen zu lassen.
Trump versus Wokeness und Spahns AfD-Taktik heißt die neue, sehr turbulente Episode von Bosettis Woche. Jetzt zu hören und abonnieren in der ARD Audiothek.
Heute ist Karfreitag und damit beginnen die Ostertage und auch die Ostermärsche. Allerdings ist der Zulauf nicht mehr ganz so groß wie etwa in den 80er Jahren. Wir schauen gleich mal auf die Ostermärsche nach den Nachrichten.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Ronald Lessig. Im Zollstreit zwischen den USA und der EU haben sich sowohl Präsident Trump als auch Italiens Ministerpräsidentin Meloni zuversichtlich geäußert, eine Einigung zu erreichen. Meloni war zu Gast bei Trump im Weißen Haus. Aus Washington Carsten Kühntop.
Selbstverständlich werde es ein Handelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union geben, sagte Trump. Das werde noch vor dem Ende der 90-tägigen Zollpause sein. Da sei er sich zu 100% sicher. Die Pause endet am 8. Juli. Giorgia Meloni zeigte sich ebenfalls zuversichtlich. Man müsse einfach miteinander reden, um dann einen Weg zu finden, wie man sich in der Mitte treffen könne. Meloni sagte zu, dass Italien mehr Flüssigerdgas aus den USA einführen wird.
Die Ukraine und die USA nähern sich bei ihrem geplanten Rohstoffabkommen an. Wie die ukrainische Vizeregierungschefin Svyridenko bekannt gab, haben beide Seiten eine entsprechende Absichtserklärung unterschrieben. Bei dem Abkommen geht es etwa um seltene Erden aus der Ukraine. Einnahmen daraus sollen in einen von beiden Seiten verwalteten Fonds fließen. Der angestrebte Vertrag und damit verbunden auch die Frage nach Sicherheitszusagen für Kiew hatte Ende Februar zu einem Eklat zwischen US-Präsident Trump und seinem ukrainischen Kollegen Zelensky im Weißen Haus geführt. Bei dem Absturz einer Seilbahnkabine südlich von Neapel sind 4 Menschen ums Leben gekommen. Bei den Todesopfern handelt es sich laut Behörden um 2 Urlauber aus England und einen aus Israel sowie um einen Italiener. Laut der italienischen Bergwacht hatte ein gerissenes Kabel das Unglück ausgelöst. Aus anderen Kabinen der Bahn wurden viele weitere Fahrgäste gerettet. Die Seilbahn verbindet den Küstenort Castellammare di Stabia mit dem 1100 Meter hohen Berg Monte Faito. In der Fußball-Europa League hat es Eintracht Frankfurt verpasst, ins Halbfinale einzuziehen. Nach einem 1:1 im Hinspiel mussten sich die Hessen im Viertelfinalrückspiel gegen Tottenham Hotspur mit 0:1 geschlagen geben. Aus Frankfurt am Main Martina Knief.
Durch einen verwandelten Foulelfmeter von Dominik Solanke in der 43. Minute sicherte sich Tottenham Hotspur den Einzug ins Halbfinale.